Prost auf den Sieg.
Ja,
auf diesen feinperligen Sieg. Wir sind so brav, dass wir mit Mineralwasser anstoßen.
Ja, wir sind alte Männer.
Ja, das auch. Kommt wahrscheinlich dazu. Sind wir schon einfach in der Folge? Ich würde sagen, ja. Ne? Martin, ich grüße dich. Lang nicht mehr dabei gewesen.
Hallo, Andreas.
Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Hast du geschmult auf die Notizen, wann du zum letzten Mal da warst? Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, irgendwas mit Februar 23.
Extrem lang her, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang her ist, aber du hast dich auch ein bisschen rar gemacht, hast einfach keine Zeit gehabt, ne?
Ganz ehrlich, der
gefragt habe ich öfter zu meiner Entschuldigung.
Nee, das muss ich echt sagen, du hast oft gefragt, aber der Alltag mit Familie und Job, und das ist gerade so eine Hochphase bei uns, da ist es, war es teilweise echt schwer, überhaupt eine valide Aussage zu treffen, ich kann oder ich kann nicht. Also gefallen hat es mir auch nicht, aber das Leben geht ja auch weiter, ja.
Ich habe gerade eine ganz verrückte Idee. Du hast dich ganz bestimmt mal vorgestellt, aber das ist schon eine Weile her. Glaubst du, die Eckpunkte kriegst du noch zusammen, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist und wie der Hertha-Fan geworden bist? Wollen wir das nochmal machen? Einfach, weil du so lange nicht mehr da warst? Oder überfalle ich dich damit
jetzt? Du überfällst mich, aber ich kann damit ganz gut umgehen.
Dann kannst du auch dein Trikot nochmal erklären.
Oh, das habe ich jetzt nur für Andreas an, und der hat jetzt echt diesen verträumten Blick. Ja,
ich finde es cool.
Also ich sitze hier mit dem Jubiläumstrikot, 70 Jahre Stahl Brandenburg, was auch meine Herkunft erklärt. Ich bin in der Stadt Brandenburg an der Havel geboren, und der Verein, viele wissen das definitiv nicht, war ja in den 80er Jahren tatsächlich mal erstklassig in der DDR, hat sogar Europapokal gespielt, ist inzwischen in der 7. Liga angekommen und ja, ist also eigentlich, glaube ich, einer von dem wirklich Verein, war auch in der 2. Bundesliga damals noch in der Vereinigungssaison, der am tiefsten, glaube ich, gestürzt ist, muss man so sagen, rein tabellarisch.
Brandenburg ist jetzt zwar nicht so weit weg von Berlin, aber das alleine macht dich ja noch nicht zum Hertha-Fan.
Exakt, ich bin dann aus beruflichen Gründen irgendwann nach Berlin gegangen und wurde von Freunden, die ich aus der Firma kannte, mitgenommen. Es war die letzte Zweitligasaison vor dem Aufstieg, vor dem legendären, und war letztlich komplett gepackt, ne? Olympiastadion, die Atmosphäre, das war ja auch eine geile Zeit damals, Hertha mit der Supersaison in der 2. Liga. Danach kam dann die Erstligasaison.
Also 96, 97 sind wir wahrscheinlich
war ich schon mal
die
mit. Zweitliga. Genau, ja. Und danach war kurz nochmal Pause, und dann war die Saison, wo wir uns dann für die Champions League qualifiziert, als wir Dritter wurden, da war ich dann schon am Ende komplett mit dabei. Jo, so ging das dann. Das war halt die geile Zeit am Anfang, muss man leider sagen. Das Trikot, was ich mir damals gekauft habe, das ist mit dem Continentale drauf, ne, was dann in der Champions League Saison getragen wurde, das hängt immer noch im Schrank und ist so ein bisschen so, ein bisschen wehmütig. Aber gut, das ist die...
Aber überleg mal, das ist auch schon über ein Vierteljahrhundert hier.
Das ist unglaublich, ich bin älter geworden. Ja, aber das war natürlich eine geile Zeit, um als Hertha-Fan einzusteigen. Und ja, ansonsten, ich bin eigentlich gelernter Banker, mache inzwischen ganz was anderes. Ich bin Coach im Finanzdienstleistungsbereich. Hab hier in Frankfurt meine Frau kennengelernt, Familie gegründet, habe zwei Jungs, beides Hertha-Fans und Mitglieder auch. In diesem Jugendbereich. Manchmal, glaube ich, hätten sie lieber einen cooleren Verein im Sinne von Erfolg. Das ist in dem Alter, Pubertät natürlich auch nicht ganz unwichtig, aber sie halten zu Hertha.
Also dein Größerer war ja letztes Jahr mit in Wiesbaden. Nee, das stimmt ja gar nicht, war ja nicht letztes Jahr, das war ja dieses Frühjahr.
Dieses Frühjahr, ja.
Und ich habe das total gemocht. Ich meine, wie alt ist der jetzt? Der ist
16.
Der ist 16. Und er war auswärts, glaube ich, noch nicht so häufig oder gar nicht.
Nee.
Und jetzt
doch, er war schon, aber.
Wiesbaden nicht so weit weg, aber ich hatte, das war niedlich, den zu beobachten, weil ich den Eindruck hatte, also ich hoffe, er hat es jetzt nicht anders erzählt, als ich es wahrgenommen habe. Der hat das richtig aufgesogen, so die Stimmung, die ganzen Hertha-Fans. Ja. Und obwohl der eigentlich ein total beschissenes Spiel gesehen hatte, hatte ich immer noch den Eindruck, der ist zufrieden nach Hause gegangen.
Ja, dem hat die Gemeinschaft gefallen. Dieses Gemeinschaftsgefühl, gerade auswärts, hältst du ja dann zusammen auch. Und das fand er viel, viel wichtiger als das Ergebnis. Was ich irgendwie auch gut finde. Das ist ja auch eine gute Botschaft. Er ist auch so ein Typ, ne? Mein Großer, der ist eher so gerne unter Menschen. Das hat ihm echt gefallen.
Wann warst du zum letzten Mal bei Stahl Brandenburg als Zuschauer?
Das ist Jahrzehnte her, gebe ich zu. Weil ich müsste natürlich tatsächlich den weiten Weg nach Hause fahren. Und wenn ich in der Gegend bin, bin ich bei meinen Eltern.
Ja.
Und dann fahre ich nicht nach Brandenburg zum Fußball. Leider, gebe ich zu.
Ja, aber kann ich nachvollziehen. Ja. Es ist ja bei mir auch so, dass ich auch immer gucke, dass Familie dann, ich meine, so viel sind es jetzt leider auch nicht mehr. Die ältere Generation, die gibt es teilweise nicht mehr. Aber vor allem Eltern ist natürlich wichtig. Ja. Wobei, naja, also wenn dann so ein Mitgliederversammlungstermin ist, dann bin ich natürlich zufälligerweise auch bei, an dem Wochenende bei meinen Eltern. Also ich versuche es so ein bisschen zu mischen, das geht dann ganz gut.
Ja. Boah, es ist tatsächlich ein bisschen witzig, weil ein Kumpel hat mal gefragt, bist du bei Twitter? Nicht bei Twitter, beim Kicker, hast du da irgendwie mal deine Favoriten und so? Ich so, ja, habe ich. Meine Vereine, denen ich folge, ne, ist eine wilde Mischung. Hertha, Liverpool, die Boca Juniors, Stahl Brandenburg und Millwall. Hätte wahrscheinlich nie jemanden zusammengebracht.
Ja, vielleicht kann man noch erwähnen, dass du auf deinem Trikot von Stahl Brandenburg noch eine 92 hinten drauf hast. Ist jetzt auch kein Zufall.
Ist definitiv kein Zufall, spielt auf exakt zwei Vereine an, die wir alle kennen. Einen lieben wir, ich hoffe viele Hertha-Fans, ich glaube, es gibt immer ein gutes Verhältnis zu Liverpool. Man hatte damals auch beim 125. glaube ich, das gemeinsame Spiel, also dieses Spiel gehabt, als man zusammen gefeiert hat in Berlin. Also insofern.
Da habe ich erst das Gründungsjahr von Liverpool mitbekommen. Das wusste ich gar nicht, dass sie wirklich gleich ist bei beiden Vereinen.
Ja.
Aber ein netter Zufall eigentlich.
Okay.
Ich würde ganz gern tatsächlich noch ein bisschen kurz bei nicht härter bleiben. Wenn wir das gleich noch machen, weil wir haben uns teilweise ein bisschen was gegönnt, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben uns mal in anderen Ligen umgeguckt. Ich war ja letztens bei Kickers Offenbach und wir waren letztes Wochenende tatsächlich beim FSV Frankfurt.
Ja.
Das ist Regionalliga Südwest und die hatten gespielt gegen Eintracht Trier 3:1, waren etwa 2.500 Zuschauer und wir hatten echt einfach einen netten Fußballtag da, muss ich sagen.
Ja, also ich fand es auch richtig gut. Es war sehr kurzfristig. Du hattest irgendwie angerufen, Mensch, kommst du mit? Ich habe dann meinen Großen noch mitgehabt, der richtig Spaß daran hatte.
Du warst ja auch lange nicht mehr da, ne?
Ich war lange nicht da. FSV, ich glaube, zum letzten Mal war ich, als Hertha da gespielt hat. Ne?
Mhm.
Ist ja auch schon eine Weile her. Und deswegen, das hat Spaß gemacht, weil es war so ein bisschen Fußball pur. Klar, es war jetzt nicht der Leckerbissen unbedingt, ne? In der Regionalliga, aber es war schon für mich, also wenn ich kurz erzählen kann, ne? Zwei Dinge, die mir hängen geblieben sind. Zumindestens zu Beginn des Spiels waren zwei Mannschaften, die versuchten auch in der Regionalliga Fußball zu spielen. Also es war nicht dieses Gebolze und Geholze, sondern da waren schon beide Teams haben wirklich versucht, kontrolliert mit dem Ball zu spielen und es sah schon nach Ambition aus. Die scheiterte aber tatsächlich oft an den, sagen wir, am Niveau, was die Spieler halt haben. Aber es war fand ich ganz gut. Also ich hatte eher wirklich so Kick and Rush erwartet, was es definitiv nicht war. Was mich auch positiv überzeugt hat, wenn es jetzt auch wir quasi so eher Heimzuschauer waren, ne, war der Ultra-Block von Eintracht Trier. Da waren echt relativ viele Leute. Es waren, glaube ich, einige hundert.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, die auch wirklich das komplette, also ohne Pyro, ja, aber sonst das komplette Programm durchgezogen haben. Für einen Verein, der auch gerade erst aufgestiegen ist in die Regionalliga, wenn auch mit Tradition behaftet, für ein Auswärtsspiel fand ich das echt beeindruckend, muss ich jetzt sagen.
Wir hatten nachgeguckt noch im Stadion, Eintracht Trier war höchste Platzierung, zweite Liga.
Die waren mal in der zweiten Liga, haben sich aber nie wirklich festsetzen können und war zwischendurch bis in die Oberliga auch durchgerauscht. Ja, aber offensichtlich Verein mit Tradition und wie es aussieht mit einer ziemlich aktiven, starken Fanszene.
Also ich mochte das auch. Ich habe das als entspannt empfunden, weil wir hatten gutes Wetter. Es war richtig schönes Fußballwetter, ein warmer Herbsttag. Wir haben 3:1 gesehen und das hat eigentlich Spaß gemacht. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, dass damals noch beim FSV Frankfurt, ich muss immer vom Grill, vom Holzkohlengrill, von diesen Schwenkgrills erzählen.
Der beschäftigt dich, der Grill,
ich,
ne?
Ich erzähle, glaube ich, von nichts anderem, wenn wir über den FSV Frankfurt reden.
Ja.
Ich glaube, ich rede schon zum 100. Mal von dem Schwenkgrill. Aber nein, mir geht es doch im Olympiastadion genauso. Eine Bratwurst, wenn die so in Fett gebraten ist, die schmeckt nie so gut wie von einem Holzkohlengrill oder so. Da sind mehr Röstaromen. Und das war nicht mehr so dolle wie früher. Also wir haben für eine Bratwurst oder für eine Rindswurst waren 4,50 Euro.
Ja.
Die war nicht groß, die war auch nicht so dolle. Und ein halber Liter Bier oder eine halbe Liter Cola war, glaube ich, auch 5 Euro. Also, ja, da hätte man etwas mehr Genuss reinwerfen können.
Das war dann tatsächlich doch eher Kreisklasse als Regionalliga, muss man schon sagen. Also, ich fand die Preise auch, wenn du 5 Euro, da kriegst du ein Bier durchaus auch im Restaurant schon dafür.
Ja, geht vielleicht.
Dafür war es wirklich noch auch so ein Wegwerfpappbecher, also Plastikbecher. Ja, aber deswegen waren wir nicht da.
Was war denn das für eine Marke? Ich meine jetzt nicht die Cola, ich meine
das Bier. Ja, ich glaube Funkstätter, glaube ich, oder so. Also es war jetzt gar nicht so eine schlechte Biermarke. Das Bier war auch grundsätzlich okay.
Ja.
Aber sagen wir mal so, das Preis und Ambiente passt nicht so ganz zusammen.
Ja, was erstaunlich war nachher noch nach dem Spiel, ich kann mich noch an einen Frankfurter Fan erinnern, der sich dann vor diesen Trierer Block stellte und da provozierte und machte. Es kam dann immer mehr von den Trierern darüber, dass ich dachte, ach du lieber Gott, das, weil die sich furchtbar beschimpft haben. Aber da kam auch kein Ordner dazu und hat den einfach weggeschickt und gesagt, geh da einfach weiter, dann wäre Ruhe gewesen. Ich wusste auch nicht, was das soll, weil eigentlich FSV Frankfurt hast du eigentlich so eine Typen nicht. Also die waren da eigentlich immer alle sehr entspannt.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, weil es war jetzt auch nicht aus dem Fanblock vom FSV, sondern wirklich von der Haupttribüne, der Kollege, der da ein bisschen provoziert hat. Und vielleicht haben die sich vorher schon am Eingang oder so gesehen, weil das ging während des Spiels schon, diese Provokation.
Ja?
Das hatte ich gesehen. Und das ist halt das Blöde beim Fußball. Es war jetzt auch noch Familientag beim FSV. Also waren ganz viele Familien mit kleinen Kindern und so. Da war auch die Hüpfburg noch aufgebaut. Da musste ich ja knapp von abhalten, da drauf zu gehen, Andreas. Ne? Hättest du ja gerne.
Komm, die hatten eine Gewichtsbeschränkung, deshalb konnte ich nicht.
Nee, und das war echt. Und dann, das ist das halt das Unschöne beim Fußball. Die Ultras, das haben mir super gefallen. Aber die Fans, die paar, die dann noch da waren von Trier, waren dann auch wirklich da eingesperrt hinter ihrem Gitter, hatten wahrscheinlich schon 3, 4, 5 Bier und wer weiß was noch. Das ist so, was man so unter echt hässliche Männlichkeit dann kennt, ne? Adrenalin hoch, Testosteron pur, dann hingen die da am Zaun und mein Sohn und ich, wir haben zum einen hinterher auch festgestellt, also ja, alternative Bezeichnungen für weibliche Geschlechtsorgane wurden sehr intensiv verwendet, ja, immer wieder. Der eine Vater, weiß ich noch, auf dem FSV auf der Tribüne hielt in seiner kleinen Tochter die Ohren zu. Die hatte noch eine Pommes in der Hand, das sehe ich noch vor mir, und hielt ihr die Ohren zu, weil sie jetzt das nicht unbedingt hören sollte.
Wobei das
unnötig, total unnötig, bei so einem letztlich Larifari-Spiel in der Regionalliga, da so, aber gut.
Ja, ich hoffe, ich messe dem dadurch jetzt gerade nicht so viel Bedeutung hinzu, wie es eigentlich gar nicht hatte. Das war mal einmal diese Minute, wo die sich da irgendwie gegenseitig zuriefen. Ich hab nur eine Minute mitbekommen, deshalb war es für mich nicht so. Letztendlich war es einfach ein schöner Abend oder ein schöner Tag und können wir auch gerne nochmal machen. Müssen wir mal gucken, irgendwann die Offenbacher Kickers kommen dann auch noch. Mal schauen, war auf jeden Fall nochmal ermutigend, da nochmal hinzugehen. Es sei denn, es sind -3 Grad und es schneit oder es ist nur Schneematsch. Also,
das ist ja Champions League-Wetter, das kenne ich aus der Saison damals in Berlin noch.
Na, es hilft schon, wenn du so ein angenehmes, noch so einen schönen Herbsttag hast. Naja, gut, jetzt sind wir durch mich ein bisschen ins Tratschen gekommen, aber ja, Hertha BSC. Ich habe mir nochmal notiert, erste Thema, Marton Dardai, Vertrag verlängert. Mir war gar nicht mehr so bewusst, dass der jetzt eigentlich nächstes Jahr schon ausläuft. Denn meistens ein Verein guckt dann, dass er entweder einen Spieler dann abgibt, damit er noch eine Ablöse kriegt oder verlängert, was ja bisher in der Transferphase nicht passiert ist. Kam jetzt für mich ein bisschen überraschend, ich hatte gar nicht mehr dran gedacht. Freust dich drüber?
Also ich hatte übrigens auch nicht dran gedacht, weil hat man ja auch nicht so immer die Vertragssituation im Blick. Ich meine, es mag da Hertha-Fans geben, ich gehöre nicht dazu. Ich freue mich grundsätzlich darüber. Erstens, der Name Dardai und Berlin passt natürlich zusammen und er ist ja kein schlechter Spieler. Wir kommen vielleicht auch nochmal heute drauf. Da ist Potenzial, da kann sich noch weiterentwickeln. Ja, warum ihn dann nicht binden? Und wenn er jetzt wirklich den Sprung nochmal macht, kann man ihn irgendwann vielleicht sogar mal für Geld, für viel, ein bisschen was abgeben. Oder er bleibt halt einfach auch da und entwickelt sich weiter. Also ich finde es jetzt nachvollziehbar, dass verlängert wurde. Und es ist für mich okay. Es ist jetzt keine Riesenfreude, sondern die Zukunft von Hertha ist gerettet, aber es ist in Ordnung.
Also ich merke ja doch oder ertappe mich ja doch, dass irgendwie die Dardai-Kinder doch so ein bisschen ans Herz gewachsen sind, weil man so ein bisschen mitbekommen hat, wie sie sich entwickeln. Dann haben sie ihre ersten Spiele gemacht und vielleicht war auch das ein Grund, warum man bei Benche so enttäuscht war, auch über die Art und Weise, wie er ging, dass er nicht nochmal mit dem Verein verlängert hat, dass er nicht wenigstens nochmal eine Ablöse generiert hat. ein Fabian Rehse, der hier erst ein Jahr war und wahrscheinlich auch letztendlich nur gegangen ist, weil er nicht gegangen ist, weil er verletzt war. Hm. Selbst der hat auch nochmal seinen Vertrag verlängert, um ein Zeichen zu setzen. Und da denke ich immer, Mensch, das hätte ein Benche Dardai auch machen können. Und notfalls geht er dann trotzdem noch. Wolfsburg hätte wahrscheinlich auch 1,5 oder 2 Millionen bezahlt. Das juckt die nicht weiter. Aber Hertha hat es geholfen. Bei Marton, ist schon wieder so eine lange Einleitung zur Frage.
Alles gut.
Ich denke zu oft immer an Maxi Mittelstädt, der bei Hertha so eine teilweise gute Entwicklung machte, der sich zu den Profis durchbiss. Das ist ja Marton Dardai auch angekommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so er geht den nächsten Schritt nicht mehr. Es hängt so ein bisschen. Er zeigt mal was, aber dann geht es nicht weiter. Und ich weiß nicht so richtig mit ihm, wohin.
Also ich finde den Vergleich gar nicht so schlecht. Wobei auch man sagen könnte, guck mal, wo Maxi jetzt spielt. Ja, Nationalmannschaft. Es war jetzt auch nicht zu erwarten gewesen. Und insofern ist immer was möglich. Manchmal brauchst du auch nur einen Auslöser. In dem Fall war es vielleicht der Wechsel. Es kann was anderes sein. Und dann platzt bei so einem Spieler halt doch nochmal der Knoten. Aber ja, ich gebe dir recht, man erwartet eigentlich bei solchen Spielern, gerade wenn sie einem auch ans Herz gewachsen sind, ne, wo man sagt, Mensch, auch Maxi war ein Sympathieträger bei uns und Mensch, da haben Leute mal gesagt, Mensch, guter Typ auch. Dann denkt man, glaube ich, dass man da setzt man da mehr Hoffnung rein, dass sich das auch positiv entwickelt. Ja, und das ist schon vergleichbar, finde ich.
Wie fandst du denn heute?
Unauffällig. Also es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Er hat ein solides Spiel gemacht und das ist, glaube ich, das Beste, was man sagen kann über einen Spieler, der in der Abwehr spielt. Da muss der nur heute ran. War in Ordnung aus meiner Sicht. Weil es war jetzt keine Fehler dabei, keine Böcke geschossen in irgendeiner Form. Das Spiel nach vorne hat ja grundsätzlich auch ganz gut funktioniert, was auch von der Abwehr initiiert wurde. Also ich habe ihn jetzt gar nicht, ich habe versucht ein bisschen drauf zu achten, weil wir vorher gesprochen haben, aber ich wüsste jetzt gar nicht, so besondere Szenen oder so rauszuheben, was ich jetzt gar nicht negativ meine. Ja. Offensichtlich einen soliden Job gemacht, was man auch erwartet.
Ich sag mal, er hat sich mit dem beschäftigt, was er machen muss. Er hatte gegen Kaiserslautern ein wunderschönes Tor vorbereitet, so ein Steckpass ins Mittelfeld, wo er unheimlich viel Raumgewinn gemacht hat mit, wo er auch den Spieler, den er einsetzt, der musste sich nur umdrehen und konnte losmarschieren. Ich weiß, dass Dardai eigentlich ein guter Ballverteiler ist, mal so ein Diagonalpass oder so einen langen Pass. Da hat er schon geniale Momente, da schätze ich ihn sehr für. Ich finde, für die Spieleröffnung für einen Abwehrspieler zeigt er immer wieder, was er kann. Wo ich immer wieder Sorgen habe, ist in der reinen Abwehrarbeit, wenn es im 1 gegen 1 ist, wenn es die Kopfballstärke ist und auch mal die Geschwindigkeit. Also er ist nicht der schnellste Abwehrspieler von Hertha BSC. Deswegen bin ich bei ihm immer so hin und her gerissen, wo ich denke, der könnte, wenn er vielleicht irgendwann mal wechselt oder wenn er vielleicht einen richtigen Trainer hat oder wenn er einfach nochmal, manchmal gibt es irgendwas, was passiert und plötzlich macht so ein Spieler nochmal so einen Leistungssprung. Das würde ich ihm gönnen, weil ich glaube, das Potenzial dazu hat er immer noch. Mhm. Er ist ja immer noch jung. 22 ist er jetzt. Ja. Mittelstädt, warte, ich habe nachgeguckt, ist nämlich schon 27. Ich dachte immer, die sind gleich alt.
Oh, okay. 5 Jahre sind ja doch schon eine ganze Menge.
Aber fünf Jahre ist gar nicht so wie, ich dachte immer, die kamen ja beide aus der Jugend, aber so völlig unterschiedliche Jahrgänge. Ja. War mir gar nicht mehr so präsent.
Ja. Wobei eins noch zu Marton Dardai, musste jetzt wirklich Abwehr spielen. Ne? Ich kann ja auch ein Stück weiter vorne sehr gut spielen, weil du sagst, die Stärken, Bälle verteilen und auch mal einen guten Pass spielen. Vielleicht hat er auch einfach nicht die Position gerade, die ihm liegt.
Ja, wer wäre das dann? Der Sechser?
Ja, sehe ich ihn eher.
Da hat er gerade die Schwächen. Ne?
Ja, die Schwächen, die du beschrieben hast, nämlich sind genau die, wo ich auch sage, wir hatten
vorhin drüber gesprochen. Was ein Abwehrspieler ausmacht.
Ja, das ist genau das Thema. Haben wir vorhin übrigens drüber, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt, aber wir hatten vorhin darüber gesprochen, ganz kurz beim Gucken, wo ich auch sagte, Mensch, so ein Abwehrspieler, ich will jetzt nicht so wie 70er Jahre, ja, oder so wie früher auf dem Bolzplatz, aber ein Abwehrspieler sollte in erster Linie, gerade wenn er in der Innenverteidigung spielt, ein guter Abwehrspieler sein. Das heißt, er muss ein super Stellungsspiel haben, er muss zweikampfstark sein und idealerweise sollte er auch nicht der Langsamste sein. Es sei denn, er heißt Mats Hummels, ja, so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt im modernen Fußball guckt man sehr, sehr stark darauf, dass die Abwehrspieler auch nach vorne gut sind, dass sie arbeiten können, dass sie schon Spieleröffnungen machen. Selbst der Torhüter muss das heute tun. Manchmal fehlt mir da so ein bisschen, vielleicht geht ja auch beides. Es mag ein guter Abwehrspieler mit den Stärken und ein guter Spieleröffner, das wäre eigentlich so das Ideale. Und da hat Hertha, glaube ich, nicht so viele.
Ja. Ich finde, du hast das gerade so wunderschön argumentiert. Und dann gucke ich auf das nächste Thema, sehe Verletzung und wir haben keine Verteidiger. Mhm. Also hast du eigentlich Momentum, wo du sagst, ich muss gar nicht überlegen, ob ich den mal vorziehe, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, im Moment ist, glaube ich, da auch ein Demme zentral als Sechser wahrscheinlich auch gesetzt. Aber
das auch gut macht.
Uns fehlen natürlich im Moment händeringend Verteidiger. Mhm. Das, die letzte Folge vom Exil-Hatana-Podcast, die ist jetzt 3 Wochen her und in der Zwischenzeit ist eine Menge passiert und in puncto Verletzung nichts Gutes. Ja. Linus Gechter, schwere Schulterverletzung,
Schlüsselbein gebrochen, ja.
Sah, ich glaube, da hatten alle Angst beim Gucken, oh Gott, hoffentlich, ich sag mal, ist es nur die Schulter, weil spätestens, wenn die so eine Halskrause anlegen, als Laie denkt man immer, oh Gott, versuchen die noch irgendwas, Nackenwirbel oder so zu stabilisieren, aber so schlimm scheint es noch nicht zu sein, aber es reicht, dass er wahrscheinlich, ja, wenn er Pech hat, einen Großteil der Hinrunde gar nicht mehr.
Ich glaube, 12 Wochen oder so, hatte ich gelesen.
Ja, also ein Großteil, die Hinrunde ist mehr oder weniger durch, dann wird da gucken, dass er wieder ordentlich Reha macht und langsam sich wieder einfindet. Schade, denn auch ein junger Spieler war eine Zeit lang so ein bisschen weg vom Fenster und ich finde, es lief vielversprechend bei ihm. Jetzt haben wir Brooks als Ersatz für Kempf und damit haben wir nicht einen Verteidiger getauscht. Wir haben im Moment einen abgegeben und einen Verletzten und damit ist die Not eigentlich noch größer. Wir haben jetzt 3 Abwehrspieler. Pascal Clemens kam ja, glaube ich, nachher noch rein. Ja, man muss deswegen jetzt nicht sämtliche Saisonziele streichen, aber es ist, ich würde mal eine kleine Bürde, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Begriff für die Hinrunde, mit diesen Verletzten jetzt zurechtzukommen, denn Karbovnik ist ja auch noch verletzt, dann ist Duziak noch angeschlagen, Sessa kommt gerade erst nach langer Verletzung zurück und Rehse sucht immer noch, dass er wieder fit wird oder bald wieder spielen kann und das wird auch noch eine Weile dauern. Also mir macht schon ein bisschen Sorgen. Das ist keine gute Grundlage für einen Aufstieg.
was soll ich dazu sagen?
Wo ich gerade ein dickes Brett gleich vom Thema,
das
oder?
Das ist gleich ein richtig dickes Brett. Also es ist einmal so, ich habe Aufstieg, ja. Ich habe da eine etwas andere Meinung, habe mal vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich konnte die Euphorie nicht so ganz teilen dieses Jahr, gebe ich zu. Ja, das war viel begründet, glaube ich, auch in Mensch, so jemand wie Rehse bleibt und es hat sich ja nun dummerweise wahrscheinlich durch die Verletzung begünstigt auch so ergeben und es war ein relativ entspannter Sommer, es gab nicht irgendwelche Katastrophen, so wie in den Vorjahren, es blieb ruhig bei Hertha, es ist schon okay und da kann man Hoffnung reinsetzen, aber ich hatte jetzt nicht gesehen, dass irgendwas passiert, was jetzt aus dieser Mannschaft, die letztes Jahr letztlich im grauen Mittelfeld war, plötzlich dieses Jahr um Aufstieg spielen soll, es sei denn, sie kriegt so einen Flow, ne? Das geht ja immer. Guck dir jetzt unsere Freundin in Karlsruhe an oder so, ne? Das ist, das kann immer passieren, aber ansonsten war ich nicht pessimistisch, aber jetzt so nach dem Motto, lass uns mal einen der ersten 3 Plätze abholen, so war ich jetzt auch nicht drauf. Insofern ist es für mich momentan vom Saisonverlauf her ja auch okay. Ich gebe dir allerdings recht, bis sich das alles sortiert hat, das dauert ja ein paar Spieltage, bis die Saison dann so richtig angelaufen ist, alle Mannschaften so ein bisschen zusammen sich auch eingespielt haben, dann werden natürlich die Spieler, die du jetzt genannt hast, fehlen. Wenn die nicht wieder fit sind. Ja, und das ist ein bisschen, ist schon eine gewisse Bürde. Aber weniger in Richtung Aufstieg, sondern generell eine Bürde, weil die Mannschaft sich natürlich nicht mit ihren besten Spielern auch einspielen kann. Ja.
Ich hatte mal gesagt, dass mit dem Schließen dieser Lücke im Mittelfeld Hertha wirklich was dafür gemacht hat, ein besseres Team zusammengestellt zu haben. Man hat zumindest in Teilen mit dem Erhalt von Leistungsträgern ja so ein bisschen geschafft, dass wahrscheinlich sogar die wichtigsten Spieler bleiben.
Ja.
Also was heute hat Maser wieder mal gezeigt, wie wertvoll der ist. Und man könnte jetzt sagen, naja, Van Kempf ist heute gut vertreten worden. Ich wüsste jetzt keinen, der einen Maser so gut vertreten hätte.
Ja.
Wenn jetzt zum Beispiel Kempf geblieben wäre. Also das finde ich von den Leistungsträgern her schon gut. Aber sich ein Team zu verbessern nominell oder zu sagen, der Kader ist ein bisschen besser. Ja gut, da sind noch andere Teams. Also Düsseldorf ist für mich im Moment ein Maßstab. Ich habe das Spiel letzte Woche gesehen und habe mir gedacht, okay, so kaltschnäuzig, so cool. Die haben Hertha kommen lassen. Hertha hat Ballbesitz gehabt. Mhm. Hertha hat nicht pauschal schlecht gespielt. Aber wenn es wirklich darum ging, Torgefahr zu entwickeln, dann kam da nicht viel. Die hatten zwei gute Chancen und Düsseldorf hat gespielt für mich wie ein Aufsteiger, wie ein Aufstiegsaspirant. Ich weiß nicht, ob du dich letzte Saison erinnern kannst, konntest an die Spiele gegen St. Pauli. Mhm. Die waren auch für mich so dominant, dass du gesehen hast, wow, da ist eine unheimliche Qualität, eine Struktur. Da stimmt's. Und da ist Hertha noch weit, glaube ich, doch noch sehr weit entfernt davon, in die Richtung zu kommen. Ich hoffe jetzt, dass sie den Schaden aus diesen Verletzungen klein halten. Bin aber auch ein bisschen ermutigt durch das Spiel heute, dass sie zwar gegen so ein Spitzenteam wie gegen Düsseldorf haben federn lassen müssen, aber gegen so eine Mittelfeldmannschaft wie gegen Nürnberg und Kaiserslautern sich letztendlich die Siege erkämpft haben. Und das macht mich heute so ein bisschen frohgemut. Wer sagt das denn heute noch?
Ja, ich würde gerade sagen. Ja, also
ich sage auch noch Schutzmann statt Polizist. Ja,
das Andreas rein optisch knapp über 20. Wo hat er die Worte her?
Nee, ich habe mich heute Morgen im Spiegel gesehen. Das war ein erster Weltkriegsveteran, was mich da im Spiegel angeguckt hat. Ja.
Aber nochmal zu deinem Punkt zurück, Andreas. Also ne, die Tabellensituation, wo stehen wir jetzt? Es ist, wie gesagt, ich finde das für die Phase der Saison völlig in Ordnung, nicht in dem Stress zu sein, den jetzt gerade Schalke hat, ne, haben wir gestern gesehen und mit Trainer und hin und her oder andere Vereine, die unten drin stehen, sondern zu sagen, hey, nach unten ist man erstmal abgesichert, man ist auch nicht ganz weit von vorne weg, man kann noch gucken, dass jetzt die Verletzten wiederkommen und dann kann man immer noch so ein Flow mal erwischen, dass man mal 3, 4, 5 Spiele richtig gut ranhaut. Vielleicht auch mal gegen eine Mannschaft von oben und schon steht man wieder dran an den Aufstiegsplätzen. Also ich sehe das auch gar nicht so pessimistisch. Ich finde, momentan ist es wichtiger, sich zu stabilisieren, nicht abzurutschen, nicht in diese Mechanismen reinzukommen, die, wie gesagt, ne, Schalke gerade durchläuft. Und wenn uns das gelingt, mit der Personalbasis, die wir jetzt haben, bis die Verletzten alle wiederkommen, ist es völlig in Ordnung für mich.
Also ich sehe einen gewissen Fortschritt bei Hertha. Ein besser sein als im letzten Jahr, weil wir einfach, wenn wir Tore schießen, einfach spielerisch die Tore schön herausspielen. Heute waren wieder zwei wunderschöne Tore, gegen Kaiserslautern waren tolle Tore. Das ist schon ein Unterschied. Manchmal, ja, war das ja auch so ein leichtes Gewürge, bis es zum Tor kam in der letzten Saison. Das sieht schon besser aus, aber wir müssen aufpassen, dass wir es nicht zu hoch jubeln, weil so sinnloser Ballbesitz oder Ballbesitz ohne Torchancen ist eben auch nicht viel. Das hilft ja nicht.
Wobei ich, das sehe ich ein bisschen anders.
Das hat man gegen Düsseldorf.
Ja, also gut, ich habe leider weder Düsseldorf noch Kaiserslautern sehen können, weil ne, andere Dinge auch noch waren. Ich fand das mit dem, übrigens hatte heute gar nicht viel Ballbesitz, ne? Nürnberg hatte deutlich mehr, auch wenn sich das nicht so anfühlte. Was ich gut finde, weiß nicht, passt es, dass wir jetzt schon mal einsteigen?
Ja, klar.
Was ich gut finde und was man auch in der ersten Halbzeit heute beim Spiel in Nürnberg gut gesehen hat, es gibt ja Ballbesitz im Sinne von hier, so wie die Spanier das gemacht haben, ne, endlos im Mittelfeld hin und her schieben, den Gegner mürbe machen, bis sie einschlafen und dann den tödlichen Pass spielen, ja, und dann passiert ein Wunder, der Ball ist drin. Das ist ja eine Form von Ballbesitz. Ja,
ich warte, dass Tiki-Taka kommt noch.
Nein, ich wollte es extra nicht sagen. Das wollte ich dir überlassen und wir brauchen doch ein Phrasenschwein irgendwann. Die andere Definition, die ich auch schon öfter gehört habe und die ich heute bestätigt fand, Ballbesitz kann auch heißen, ich will den Ball haben. Das habe ich sehr gut, also ich fand gerade in der ersten Halbzeit, die ohnehin viel besser war, die zweite Halbzeit war eigentlich zum Abgewöhnen von beiden Mannschaften letztlich, aber in der ersten Halbzeit gesehen, dass Hertha auch in Abwehrsituationen, wo man genauso gut den Ball hätte jetzt mal rausschlagen können oder erstmal auf Sicherheit spielen, wurde versucht, den Ball, selbst wenn man ihn am eigenen Strafraum irgendwo bekommen hatte, zu behalten, zu kontrollieren. Und dann aber nicht langsam, sondern beide Teams haben das gemacht, aber bei Hertha war es einfach ein bisschen besser, es kamen viel mehr Chancen raus, dann aber auch relativ schnell mal nach vorne zu spielen. Und diese Art von Ballbesitz im Sinne von, wenn ich ihn habe, den Ball, oder wenn ich ihn bekommen kann, nehme ich ihn auch. Statt ihn weit zurückzuspielen, dem gegnerischen Torwart erstmal wieder hin, um Zeit zu gewinnen oder so, das wurde eben nicht gemacht und das fand ich gut. Also es hatte mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen von Hertha.
Es war auch kein Team, also zumindest in der ersten Halbzeit, was sich hinten reingestellt hat. Ja. Das möchte ich jetzt bei der zweiten Halbzeit, kann ich das nicht mehr ganz so sagen, aber in der ersten war das auch erstens sehr unterhaltsam dadurch und ja, nicht so von Taktik geprägt. Also war kein Spiel durch Zerstören jetzt. Vielleicht früh angreifen, ja, aber nicht durch nur reine Defensive oder so. Ich hatte uns ein paar Stichpunkte mal gemacht zur Situation vorm Spiel. Ein bisschen über die Heimniederlage gegen Düsseldorf, das hatten wir ja schon erwähnt, das ging 0-2 aus. Wir waren mit 7 Punkten auf Platz 9. Neunte Platz war genau der Stand Ende letzter Saison. Also da zumindest, weil du ja auch Euphorie angesprochen hattest, ich finde, wenn man wirklich mal die Spiele sich diese Saison anguckt, da gab es ein Spiel, was mich begeistert hat. Das war das Spiel gegen Kaiserslautern, auch wenn du es jetzt nicht gesehen hast, aber du wirst mir sicherlich glauben, dass es so war,
ich glaube dir.
Weil das beste Fußballunterhaltung war und Hertha letztendlich da auch verdient gewonnen hat. Dann gab es ja gegen den Jahn und jetzt gegen Düsseldorf, da hast du halt gesehen, Teams, die gut und fest hinten drin stehen, die über hohe Bälle kommen, Hertha immer wieder schwach bei hohen Bällen, sowohl in der Verteidigung als auch im eigenen Angriff. Und da merkst du dann, dass so ein neunter Platz eben kein Zufall ist. Das war Stand heute Morgen sozusagen einfach Leistungsstand. Dann, Christian Fjell ist mal, ich habe bei Wikipedia gesehen, der heißt Christian Ramon Fjell Casanova. Das habe ich überhaupt nicht gesehen.
Das hatte ich schon mal irgendwo gelesen, ja. Ja, ist cool.
Ich dachte kurz, dass sich da einer einen Scherz erlaubt hat in Wikipedia, aber das scheint ja wirklich zu sein. Okay, gut. Naja, auf jeden Fall kam er wieder nach Nürnberg zurück. Die haben ja jetzt Miroslav Klose als Trainer.
Der hat nicht so einen Namen, so einen beeindruckenden.
Als Stürmer schon, als Trainer nicht. Ja, also ich glaube, wäre ich Nürnberger, wäre ich heute eher unzufrieden mit der Leistung des Teams. Das wirkte nicht so gut. Naja, gut. Was war die zwei Umstellungen gab es? Leistner und Winkler kamen für Karbovnik und Gechter, die waren ja nur verletzt. Und Verletzte hatten wir schon gesagt. Du hast ja auch schon das Spiel schon angesprochen, erste Halbzeit. Ich habe am Anfang noch hier aufgebaut gehabt. Ich habe den Anfang nicht so richtig gesehen. Richtig gut fingen die Nürnberger erstmal an, ne?
Ja, das Ding ging in der ersten Minute auf die Latte. Da war Hertha noch gar nicht richtig im Spiel, da ging das schon los. Da wäre Ernst auch nicht dran gewesen. Hat er auch gar nicht reagiert groß. Das war ein bisschen Glück. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Viel mehr kam dann aber von Nürnberg auch nicht mehr.
Nee, wir haben gestaunt, dass Leistner gleich am Anfang aus dieser Ecke, die eigentlich völlig verhunzt war, die viel zu tief kam, so einen guten Kopfball noch macht. Das kam aber von der Stärke her wie ein Schuss an. Wäre ein schönes Tor gewesen.
Das wäre ein kurioses Tor, ein ungewöhnliches. Ja. Das hätte das Potenzial mindestens zum Tor des Monats gehabt. Hat leider nicht funktioniert. War aber gut. Er hat auch viele Momente vorne, ist mir aufgefallen. Also es ist immer wieder viel der Name.
Ja.
Wenn Situationen im Strafraum waren, auch durch bei Eckstößen oder so oder bei Freistößen, tauchte er schon mit auf. Also das muss man sagen. Der Name fiel oft.
Leisten aber heute der Kenny.
Ja. Stimmt.
Denn das war auch in der zweiten Halbzeit noch ganz, ich weiß jetzt nicht wie oft, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber er war immer wieder irgendwie, mit irgendeinem Körperteil war er dran, ja. Kopf, Fuß, Nase, was weiß ich. Es gab tatsächlich einen Kopfball mal von Schuler, der ist ihm so ein bisschen, der hat er nicht voll getroffen. Er war für mich, ich weiß nicht, ob man das schon vorwegnehmen kann, ich bin ja schon fast eigentlich beim Resümee, aber er hatte kein einfaches Spiel.
Nee, wie sagt man so schön, beim Stürmer spielen die von ihm vorbei, so war es so ein bisschen, also es passte heute einfach nicht. Ich meine, dass er grundsätzlich in der Lage ist, Tore zu schießen, hat man jetzt auch schon gesehen oder zu köpfen oder was auch immer, aber es war heute nicht sein Spiel.
Wobei mir an ihm gefällt, und das macht er besser als Tabakovic, dass er mehr bei der Spieleinleitung dabei ist, ne? Er nimmt einen Ball an, er verteilt ihn nach außen oder nach links, eigentlich schon fast wie ein Zehner. Also das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ich weiß. Aber das fällt mir eigentlich ganz gut, weil er da, sagen wir mal, vielleicht auch nicht spielerisch so limitiert ist, wie es Tabakovic ja auch war. Ich meine, gut, der hat dann einfach die Tore gemacht und das reicht dann auch. Ich finde, es erinnert mich immer ein bisschen an Michael Preetz.
Ja.
Der war nie ein wirklich galanter Fußballspieler.
Das ist aber noch nett ausgedrückt.
Aber ja, naja, weißt du, wenn du dich noch an Gilberto erinnern kannst, ne, oder an Bastürk, die ja einfach spielerisch viel mehr machen konnten, dann ja, Preetz hat irgendwo auch die Birne hingehauen oder den Fuß noch vorgehalten und dann war er drin. Mhm. Aber das musste eben auch können.
Ja.
Das konnte Tabakovic halt auch von mir aus. Ja. Maser habe ich hier noch, 16. Minute. Auch schön gedribbelt. Irgendwann rauschte dann knapp vorbei.
Es war knapp. Du sagtest nicht, war nicht so knapp. Es war knapp. Ich hatte es gesehen. Also es war wirklich, da hat nicht viel gefehlt. War eine super schöne Aktion und ja, zu genau gezielt. Zumal der Torhüter nicht da war. Also der wäre drin gewesen. Wenn er den einfach 30 Zentimeter noch nach innen gezogen hätte, hätte der gepasst.
Ich weiß nicht, ob noch mehr Nürnberger Chancen waren. Ich glaube, ich habe es jetzt recht einseitig aufgeschrieben.
Es war nicht viel.
Aber wir waren eine Zeit lang eigentlich noch der Meinung, dass es in der ersten Halbzeit recht lange noch recht ausgeglichen war. Und das kippte dann so ein bisschen zugunsten von Hertha. Kann man das so beschreiben?
Ja, das kann man so beschreiben. Wie gesagt, es war, wie du sagst, lange ausgeglichen. Irgendwann hatte Hertha eine Phase, in der sie ein paar Chancen am Stück kreiert haben. Und so eine Phase hatte Nürnberg nie in der ersten Halbzeit. Und das hat, glaube ich, auch den Unterschied gemacht und auch zu dem Halbzeitergebnis dann geführt.
Hat dir die erste Halbzeit Spaß gemacht? Ich war ja am Anfang noch so ein bisschen am Knurren und Murren. Oder du meintest, ich bin so negativ.
Ja, warst du auch irgendwie, gefühlt zumindest.
Was hatte ich denn gesagt, was so übertrieben negativ war?
Ich weiß es gar nicht. Also nicht bestimmt.
Hast du das dann geflissentlich überhört?
Ja, genau.
Oder hast du es vergessen?
Ich möchte das hier nicht zitieren.
Ah ja, okay. Ja, ich fühlte das gar nicht so, aber. Ja.
Du hast mich gefragt, ob mir die erste Halbzeit Spaß gemacht hat. Ja, sie hat mir Spaß gemacht. Weil einfach, ich fand, es war grundsätzlich kein schlechtes Fußballspiel. Beide Teams waren, wie gesagt, bemüht und auch durchaus erfolgreich. Nee, bemüht klingt so negativ, er hat sich bemüht. Haben einen guten Fußball gespielt, haben technisch sauber gespielt, haben, wie gesagt, eine gute Taktik gehabt, eben nicht irgendwie Ball wegkloppen, nicht ewiges Rumgeschiebe im Mittelfeld, sondern schon versucht, schnell den Ball kontrollieren, ab nach vorne. Ich fand es durchaus, es war jetzt kein unterhaltsames Spiel im Sinne von Knaller, Peng, so wie jetzt Kaiserslautern, aber ich fand ein gutes Zweitligaspiel.
Gut, wobei ganz wesentlich daran beteiligt war dann natürlich auch noch Scherhand durch das Tor zum 1-0.
Durchaus.
Oder zum 0-1, wenn man es genau nimmt, 37. Minute. Ich fand es schön rausgespielt, aber ich muss einfach wieder Maser feiern, weil der war draußen auf dem Flügel, zwei Mann davor. Und ich dachte noch, na, da wird er jetzt nicht durchdribbeln. Das ist dann selbst für ihn zu viel aus dem Stand. Und er ist ja noch mal zwei, drei Meter zurückgegangen und findet dann den, ja, spielt steil quasi in Strafraum und findet da Scherhand. Und das war, was für ein Pass, was für ein Genuss.
Das war, also es war wirklich so schön. Zum Beispiel der Schuss von Scherhand war jetzt eher so ein Kullerball fast schon. Er hat gar nicht irgendwie groß draufgehauen, was auch gut war, sonst hätte er möglicherweise noch vorbeigesemmelt. Ich finde es immer schön, was du beschrieben hast, wenn wirklich aus der Bewegung desjenigen, des Spielers, der die Vorbereitung macht, der den Assist quasi spielt, wenn das eine durchgehende Bewegung ist, des Balls letztlich bis ins Tor rein, also der Spieler, der ihn dann aufnimmt und das Tor macht, quasi nur noch die Bewegung vollendet. Ich klinge es ein bisschen poetisch vielleicht gerade, aber so wirkte dieses Tor. Es war wirklich richtig, richtig schön rausgespielt und es war kein Zufallsprodukt, das muss man auch dazu sagen. Es war wirklich ein clever von beiden gemachtes Zusammenspiel mit einem schönen Tor.
Ich hoffe, ich verwechsel das nicht, aber ich glaube, es gab eine Doublette, die ich eben schon mal erwähnt hatte. Doublette im Sinne von Tor, was dem sehr ähnlich sah, nämlich dieser Pass von Marton Dardai gegen Kaiserslautern auf Kabovnik. Kabovnik geht bis an Strafraum, steckt durch auf Scherhand, der steht weit links und spielt dann rechts am Torwart vorbei. Und fast genauso ist ja heute dann von Scherhand aus auch dieses Tor gefallen. Also dieser Kullerball, der wirkte ja fast so ein bisschen verunglückt. Vielleicht war das volle Absicht, dass er genau so da treffen wollte, um den an ihm rechts vorbei. Weil der Keeper kam ja auch nicht mehr ran.
Ja. Das ist aber auch das Clevere, wenn du als Angriffsspieler, jetzt ist ja Scherhand auch zum Beispiel kein Stürmer, kein klassischer, aber wenn du dann den Ball kontrollierst, statt einfach nur drauf zu hauen in dem so Glücksgefühl, ja, jetzt ist er drin, boff, ja, drei Meter daneben, ne, frei vorm Tor. Wenn du dann deine Emotionen unter Kontrolle hast und spielst ihn dann nur noch so, so wie er sein muss, lieber kontrolliert, als noch mit einem Bang das Ding reinzuknallen, ist das vielleicht nicht so spektakulär für die Fans, weil so ein Knallertor, wenn das Netz halt wegfliegt, feierst du irgendwie gefühlt noch viel mehr. Aber ich sag mal so, für einen Fußballfreund, der ein bisschen genauer hinguckt, eigentlich die schönere Variante, weil du merkst, der Spieler hat nachgedacht in dem Moment noch und hat eine bewusste Entscheidung getroffen und von denen, ohne vielleicht jetzt, also wir sind ja schon in der ersten, also ein bisschen in der Analyse. Von diesen bewussten, offenbar sehr guten Entscheidungen hat Scherndt heute sehr viele getroffen. Mhm. Ich sehe ihn immer noch kritisch, aber die letzten Spiele, da ist was passiert. Das, glaube ich, hat man heute auch nochmal sehr deutlich gesehen. Mhm. Also die Situationen, die den Unmut der Zuschauer, der eigenen Mitspieler, des Trainers auf sich ziehen, ich glaube, heute war gar keine dabei.
Da ist was passiert, hast du schön ausgedrückt. Das bringt es auf den Punkt. Mhm. Ja, bei Scherndt auf jeden Fall. X Goals, du hattest aufgepasst und ich konnte es schnell noch aufschreiben nach zur Halbzeit. 0,48 zu 1,06 für Hertha. Ich war in dem Moment tatsächlich überrascht, dass wir doch so die besseren Chancen hatten, aber
ja, schon.
Statistik sagt ja.
Ja, also vom Gefühl her, ohne dass ich diese Expected Goals zwischendurch, war die ja nicht, die kommt ja nur zur Halbzeit, aber hätte ich jetzt auch so gesagt, es war mehr von Hertha auch und es waren auch klare Bälle dabei, die eher durch Zufall dann nicht reingingen, also es passt.
Umso schlechter oder umso ein größerer Bruch war für mich gefühlt die zweite Halbzeit. Du siehst, ich habe kaum was rausgeschrieben.
Mhm. Da wolltest du den Elfmeter noch thematisieren?
War ich draußen, war. Ne, wieder.
Ja. Also da wollte ich jetzt mal, wenn ich was dazu sagen darf, du hast es jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich
darf gerne die Rolle des Moderators erwähnen, über die wir uns immer so geärgert haben.
Genau, das also hat mich wahnsinnig geärgert, der Kerl, der das Spiel moderiert hat. Bei Sky, also Wow hatten wir ja geguckt. Weil er war, bis zum Ende hat er immer wieder von dem nicht gegebenen Elfmeter für Nürnberg gesprochen. Mhm. Und es war kein Elfmeter. Also es wurde, glaube ich, noch nicht mal analysiert, weil die Situation war folgende. Der Nürnberger Spieler kommt, also läuft in den Strafraum. Ernst läuft auch auf ihn zu, ist in der Flugbewegung, um den Ball abzufangen. Kommt aber zu spät. Und der Nürnberger Spieler schließt unbedrängt, da hat ihn noch kein Mensch berührt, schließt ab und der Ball geht sonst wohin und Ernst trifft ihn 2 Sekunden später, also am Ende der Bewegung. Also da war auch überhaupt in der Abwehrbewegung zum Ball, also da wurde keine Torchance verhindert, das war in dem Sinne kein.
Das hast du oft im Spiel, da würde nie jemand Elfmeter pfeifen.
Genau, ich verstehe auch nicht, warum der, also ich weiß nicht, das hat sich irgendwie so festgesetzt bei dem Reporter, der bis zum Ende des Spiels steif und fest behauptet hat, das wäre ein Elfmeter gewesen. Es war definitiv keiner.
Mhm. Ja. Also ich meine, ich kann es jetzt verstehen, wenn quasi der Keeper den Spieler umrennt und der spielt nicht mehr ab, weil er vorher oder kann nicht mehr agieren, weil er durch das Foul quasi umgeworfen wird. Aber eigentlich kann er ja den Schuss noch abschließen, ne? Und dann
genau, prallen
die zwar zusammen und berühren sich auch, aber
er hätte,
eben danach.
Der Nürnberger konnte unbedrängt und unbeeinflusst schießen. Und ganz ehrlich, wenn er den Ball besser getroffen hätte, wäre er drin gewesen, weil Ernst kam zu spät in der Situation. So, aber er hat halt das Ding sonst wohin gesemmelt. Und damit war es auf jeden Fall kein elfmeterreifes Foul dann mehr.
Ja. Nur, dass wir uns das 90 Minuten lang noch vom Moderator anhören.
Er hörte nicht auf damit, ne? Das war irgendwie sein persönliches Ding heute.
Mhm. Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn die jetzt irgendwo einen Fan-Podcast von Nürnbergern haben, die sagen jetzt natürlich wahrscheinlich genau das Gegenteil.
Ja.
Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass in Relation zum Spiel gegen Düsseldorf, was du jetzt nicht gesehen hattest, wo aber der Schiedsrichter viele unglückliche Entscheidungen getroffen hat, immer wieder eine sehr unterschiedliche Linie fuhr innerhalb des Spiels. Das ist natürlich sowieso dann immer schon schlecht, wenn du mal anziehst und dann plötzlich wieder viele gelbe Karten und dann wieder hörst du damit auf. Meines Erachtens das Spiel nicht entscheidend beeinflusst hat. Wir hatten 2, 3 Fouls, da hatten wir den Eindruck, die hat er zwar falsch gesehen, die waren aber nicht entscheidend. Da kann man jetzt sagen, okay, da lag er wahrscheinlich falsch. Aber das war jetzt keine wichtige, ich sag mal, Elfmetersituation oder so.
Nein, also der Schiedsrichter hat insgesamt eigentlich eine gute Leistung gezeigt, fand ich. Er hatte so nach der Pause, waren ungefähr so 5 Minuten oder 10 Minuten, wo er tatsächlich diese Zweikampfentscheidung ein paar Mal echt daneben lag. So, aber wie gesagt, wie du schon sagst, nicht entscheidend. Ich weiß gar nicht, ob aus irgendeinem eine Karte resultierte. Ich glaube, bei Seafurg, der hat eine abgefasst, die, glaube ich, ein bisschen strittig war. Wobei den Gegenspieler, glaube ich, getroffen hat an der Achillessehne, ne? Auch wenn es irgendwie sonst gar kein schlimmes Foul war.
Ja, aber das war doch keine Fehlentscheidung.
Das war okay noch. Da kann man gelb geben. Aber wie gesagt, das war so eine kurze Phase, aber die war, wie gesagt, nicht spielentscheidend.
Es gab eine Situation mit Schuler, wo wir uns gewundert haben, weil wir dachten, da springt eigentlich einer in Schuler rein, der fällt. Ja, genau. Und dann gab es Freistoß gegen Schuler. Das war ein bisschen überraschend. Aber das war nicht entscheidend. Es gab in der zweiten nochmal diese Situation, ich glaube Marton Dardai war das, der einem Nürnberger zwar auf den Fuß getreten hatte, guckte aber nach oben, schaute den gar nicht an und dann ging's los. Dann brach der zusammen. Hob den Arm, dass er sofort am besten Krankenwagen, Hubschrauber, medizinischer Einsatz. Ich habe das als unfassbar übertrieben und theatralisch empfunden. Also er hat ihn getroffen, aber ich hatte den Eindruck, dass das, was er draus machte, wesentlich drüber war.
Also sehe ich genauso. Zum einen die Situation, der Ball war ganz woanders. Also es war, standen einfach nur noch da im Strafraum rum. Und also ich weiß gar nicht, ob er ihn überhaupt getroffen hat. Also ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht mal sicher.
Doch. Also getroffen hat er ihn.
Ein Hauch und dann tatsächlich der sterbende Schwan. Also das finde ich unfair. Übrigens nicht nur dem Gegner gegenüber, sondern übrigens auch den eigenen Fans finde ich sowas immer unfair. Da wird eine Dramatik reingebracht und Aggression und Emotionen geschürt, völlig ohne Not. Macht man einfach nicht.
Ich glaube auch, dass es, also ich bleibe jetzt bei dem imaginären Nürnberger Fan-Podcast. Ich glaube, die würden sich selber was vormachen, wenn sie ernsthaft glauben würden, sie hätten dieses Spiel verloren wegen des Schiedsrichters. Sie haben es verloren, weil sie vor allem in der zweiten Halbzeit zunehmend hilfloser wirkten. Also die Partie kippte dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, wie ich finde, zugunsten Hertha. Nürnberg wusste nicht so richtig, was sie machen sollten. Hertha war sehr defensiv, sehr passiv, meines Erachtens zu passiv.
Ja.
Und die haben eigentlich nachher, ich meine, das waren ja die Nürnberger Zuschauer, die nachher ihr eigenes Team ausgepfiffen haben, weil die ja gar nicht mehr nach vorne gespielt haben, sondern auch hintenrum. Das eigentlich, in dem Moment war für mich Nürnberg gefühlt schon am Boden. Und dann war es irgendwie Hertha, die mit ihrer Passivität den Gegner stärker gemacht haben.
Ja, wir hatten übrigens kurz davor, als Hertha noch nicht so passiv war, drüber gesprochen, ne? Als dann, jetzt ist so die Phase, da kamen wir noch drauf, irgendwie 51. Minute, ne? Man führt 1-0, ja, Spiel ist ja schon fast zu Ende. Ja, hätte Paul Dardai im letzten Jahr hätte gesagt, so, jetzt wird nur noch auf 0-1 gespielt, also auf Ergebnis gespielt, ne? So. Und da lief es aber noch besser und dann ist es letztlich genauso gekommen, ohne Not letztlich. Mhm. Das Glück war tatsächlich, dass Nürnberg wirklich trotz der mehr Räume, die sie bekamen und der Chancen, die Hertha eigentlich ohne Not ihnen gegeben hat, immer hilfloser wirkten. Also sie konnten einfach gar nichts damit anfangen. Ich glaube, der imaginäre Nürnberger Podcast würde über dieses Spiel sagen, die hätten noch 10 Stunden spielen können und hätten kein Tor heute mehr geschossen. Weil so hat sich Nürnberg heute dann am Ende präsentiert.
Trotzdem hatten wir irgendwie Angst bis zum Schluss, weil Hertha einfach den Sack nicht zugemacht hat. Wenn du da ein 2-0 machst nach 60 Minuten, dann können wir das alles viel ruhiger angucken. Und das ist eigentlich auch das, was uns beide gestört hat letztendlich.
Genau, ich bin ja so ein bisschen so risikoaverser Mensch. Ne? Ich sehe auch durchaus immer Dinge, die passieren können. Und ich sag mal so ein blödes Tor geht immer.
Mhm.
Irgendein abgefälschter Drecksball geht rein. Da muss man mit rechnen. Also mindestens, wenn man ein Spiel so eigentlich im Griff hat, wie das in der zweiten Halbzeit bei Hertha dann auch der Fall war, dann musst du noch so gucken, dass du mindestens ein Torpuffer hast. Für also, so ein Ding, was immer passieren kann.
Ich weiß ja nicht, ob Hertha das bewusst gemacht hat, ob man denen gesagt hat, schaltet einen Gang zurück. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber Nürnberg war auch nicht gut genug, um zu sagen, der Gegner hat mir gar keine andere Chance gelassen. Die haben die mit wen da hinten eingeengt. Dazu war das insgesamt noch zu harmlos und zu ungefährlich. Aber je näher der Schluss kam, umso mehr drückte doch Nürnberg dann doch auch teilweise mit hohen Bällen. Und das ist ja das, was mir bei Hertha eigentlich immer noch Angst macht, war heute nicht so. Also ich weiß nicht, ob das immer souverän war, was wir da in der Abwehr gemacht haben, aber wir sind nicht so geschwommen wie teilweise gegen andere Mannschaften. Das schien sie mir heute etwas abgelegt zu haben.
Ich glaube, es war eine einzige Szene.
Oder siehst du positiv?
Nee, es war eine einzige Szene. Ich kann ja gar nicht mehr sagen genau welche jetzt, wo ich sagte, oh, jetzt schwimmen sie mal. Aber es war wirklich nur einmal bei einem einzigen Nürnberger Angriff. Ansonsten war da viel Wind bei Nürnberg dann in dieser Phase, als wir ihnen den Raum gelassen haben. Aber so richtig zwingend, schon wieder so ein Wort aus dem Fußballsprech, ja, aber egal, war da nichts dabei, fand ich.
Ja, aber du hast mir ein paar Mal gesagt, der macht Deo Angst, weil der einmal hinten so ins Dribbling ging, den Ball verloren hat.
Deo hat mir super gut gefallen. Er hat sowohl nach vorne als auch nach hinten eigentlich 2/3 des Spiels super gut gespielt oder 3/4 des Spiels. Und zum Schluss plötzlich hat er dann plötzlich komische Sachen gemacht. Einmal hat er den Ball auch verloren, da kamen die Gegner durch, war eine blöde Situation, weil hinter ihm war keine Absicherung mehr. Das ist dann noch gut gegangen. Beim zweiten Mal, hast du denn mitgeguckt, da hat das dann noch irgendwie gerettet, weil der Nürnberger mit der Chance auch nichts anfangen konnte, dass er plötzlich den Ball hatte, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, weil er hat aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht und er wäre nach Scherhand eigentlich fast mein zweiter härter Spieler des Spiels, wenn diese letzten Minuten nicht gewesen wären, letzte Viertelstunde, da hat er echt nachgelassen. Und ich hätte eher fast damit gerechnet, dass der Christian Fiel ihn auswechselt, zumal er auch schon eine gelbe Karte hatte. Nicht, dass er in so einer Situation, also wenn er vielleicht irgendwie platt ist oder einfach nicht mehr im Spiel richtig drin ist, dann mit einem blöden Foul vielleicht noch gelb-rot bekommt oder so. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich bin kein Trainer, also das sage ich gleich dazu.
Apropos Auswechslung, ich war doch ein Tick überrascht, dass er Thorsteinsson reingebracht hatte für Winkler. Ich fand Winkler, das hatten wir ja schon beim Spiel besprochen, jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, den musst du rausnehmen.
Ja. Es war ein Nullsummenspiel vom Ergebnis her. Beide haben durchschnittliches Spiel abgeliefert. Ich hatte, das hatten wir, glaube ich, vorhin kurz besprochen, schon beim Spiel direkt. Auf der Seite Winkler rechts war nicht so wirklich so viel Durchschlagskraft. Links war deutlich mehr. Und vielleicht hat der Trainer einfach versucht, da nochmal einen Impuls zu setzen. Sagt, komm, bringen wir mal einen anderen Spieler auf die gleiche Position. Vielleicht hat er ein paar andere Laufwege und findet ein paar Lücken, die der Winkler nicht gefunden hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber im Sinne, dass er jetzt raus musste, definitiv nicht. Also er hätte genauso gut durchspielen können.
Mir ist Thorsteinsson aufgefallen, weil oft die Angriffe oder eher bei Ballbesitz entweder den Ball verloren hatte, damit ins Auslaufen oder gegen Gegner verloren. Mhm. Und er hatte, ich glaube, er war es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal, Kenny ist ja in diesem Spiel verhältnismäßig selten nach vorne gekommen. Mhm. Aber er hatte dann mal eine Phase in der zweiten Halbzeit, da war er ein, zweimal mit vorne, hat unfassbar geil manchmal auch den Ball doch noch von der Linie da gekratzt, damit er drin bleibt. Und einen Ball meines Erachtens schön vorbereitet und der kam dann zu Thorsteinsson. Und der war dann schon im Strafraum, musste jetzt aus dem Stand schießen, wo ich auch dachte, ah, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen. Mhm. Also, vielleicht muss man noch ein bisschen geduldig bei ihm sein, aber ich bilde mir immer noch ein, da hätte man mehr draus machen können.
Ja, also
eine verpasste Chance.
War eine verpasste Chance. Er hat jetzt in dem Sinne nicht jetzt Fehler gemacht, größere oder schlecht gespielt, aber es war jetzt auch jetzt kein überzeugender Auftritt, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also man hätte Winkler drin lassen können, es hätte, glaube ich, am Spiel nichts geändert. Aber der Trainer hat es probiert, ist ja auch in Ordnung.
Wenn wir noch bei gute Spieler, schlechte Spieler sind, ich warte noch kurz, lass uns einfach das 2-0 machen.
Ja.
Denn dann war der Deckel sozusagen drauf. Palko ist ja noch reingekommen. Naja, es gab Einwechslungen. Ich finde, insgesamt haben die Einwechslungen nicht groß viel verändert. Aber wenn man noch einen Torschützen mit reinnimmt, ist ja jetzt nicht das schlechteste Argument. Auch wieder richtig schön rausgespielt. Cuisance, ich finde, den müssten wir eigentlich noch mal erwähnen. Er hatte einen Lattentreffer gehabt. Er gehörte meines Erachtens heute zu denen, die eher positiv aufgefallen sind. Er hätte noch ein Tor machen können, hat hier das Tor vorbereitet. Und wenn ich jetzt so also Paco Dardai macht das Tor auch sehr schön, wunderbar. Damit, wir waren froh, weil damit war endlich die Angst weg.
Genau, dass noch so ein blödes Ding reingeht und dann steht es da unentschieden. Ja.
Cuisance, Maser muss man nennen, er hatte sich immer so seine Auszeiten im Spiel genommen. Aber er hat auch immer so ein bisschen die Highlights gesetzt, wenn er dann was machte. Und für mich ist tatsächlich der Spieler des Spiels Scherhand. Also hätte ich nicht gedacht, er ist hier bei dem Podcast immer wieder arg angegangen worden von uns. Aber nicht, weil wir ihn nicht leiden können, sondern weil auch wirklich die Leistung oft zu fahrig war, zu oft viele Dribblings und nicht abgespielt. Du hast es schon erwähnt, da hat sich was geändert, ja. Da ist was passiert.
Da sollten wir aber auch die Größe haben, als Exilateraner Podcast zu sagen, okay, diesmal bekommt er unser uneingeschränktes Lob für dieses Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich hiermit auch sowieso tun. Das kam hoffentlich auch so an. Schuler, hatten wir schon erwähnt, tat sich schwer, hat es nicht einfach gehabt. Ich weiß nicht, ob er so gut gedeckt wurde eigentlich. Es gibt ja manchmal, dass ein Gegenspieler, wo du sagst, der hat keine Sonne bei dem gesehen.
Nee, das glaube ich.
Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Es war einfach, es kamen jetzt, glaube ich, einfach auch nicht die Bälle diesmal an. Ich meine, man muss ganz klar sagen, was die anderen Offensivspieler da abgebrannt haben, Maser und Scherhand und so, die haben sich völlig genügt heute. Die brauchten, glaube ich, keinen Stürmer. Und das ist natürlich dann eine Situation, dass, wenn du dann, selbst wenn er sich die Bälle holt, was er, wie du schon gesagt hast, ja mehr macht als zum Beispiel Tabakovic, hast du halt also Tage, da, okay, da geht halt mal nichts. Ist aber jetzt überhaupt nicht schlimm. Also, er ist nicht Harry Kane, ja. Nur knapp darunter. Deswegen, also, das ist schon in Ordnung. So ein Spiel kommt mal und beim nächsten läuft es dann wieder besser.
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Deutlichkeit gesagt hatten, aber ich hatte es ja nochmal aufgeschrieben als erste Notiz bei uns hier zu dem Spiel. Leistner für Gechter und Winkler für Karbovnik. Waren sie gute Vertreter? Wir hatten es eigentlich angedeutet schon, aber so dein Resümee?
Also über Winkler hatten wir schon gesprochen. Mit Toni Leistner tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Er wirkt vielleicht auch durch die Art, wie er spielt, wie er sich bewegt, oft nicht so richtig sicher im Abwehrverhalten. Es waren heute, glaube ich, keine Böcke dabei, die er auch schon mal gehabt hat. Ich bin beruhigt, es klingt jetzt total böse, ne? Aber ich bin beruhigter, wenn er nicht spielt. Obwohl es heute vielleicht in dem Spiel keinen Grund gab, so richtig, aber ich glaube schon, dass er zu Recht eher, wenn alle anderen fit sind, zu Recht eher auf der Bank sitzt.
Sorry, dass ich so doof grinse, aber ich überlege gerade die ganze Zeit. Du bist ja schon recht kritisch bei Leistner.
Ja.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du nicht gerade doch so grundsätzlich so Zweifel hast an Leistner, weil und das so ein bisschen überwiegt in Relation dazu, was er dann heute wirklich gemacht hat. Denn eigentlich ein Teil dessen, was du gesagt hast, spricht ja eigentlich für ihn. Du hast ja selber festgestellt, der hat sich viel vorne mit eingeschaltet, der war vorne immer wieder mit dabei, irgendwie ein Kopf oder ein Fuß war immer mit dran. Er hat keinen Fehler gemacht, meines Erachtens. Wir haben zu null gespielt und ich finde, man muss ihn eher loben dafür, dass er so gut Gechter vertreten hat. Ja. Also wir haben jetzt weder bei dem einen noch bei dem anderen einen Leistungsabfall gehabt. Man muss allerdings auch sagen, dass das letzte Spiel eben gegen Düsseldorf war und nicht gegen Nürnberg. Mhm. Also auch ein anderer Gegner.
Ja.
Also ich bin zufrieden und ein bisschen beruhigt. Aber mal schauen, wie es bei stärkeren Gegnern dann ist. Ne?
Das ist natürlich der Punkt. Nürnberg war jetzt heute auch dann letztlich kein wirklicher Maßstab an der Stelle. Ich gebe dir recht, möglicherweise hat sich da auch was festgesetzt bei mir. Warten wir es mal ab.
Das hatte ich auch schon im Spiel gefragt und ich habe es eben eigentlich auch schon mal erwähnt, aber warum Hertha so defensiv und so passiv war in der zweiten Halbzeit, hat sich mir immer noch nicht erschlossen.
Ja, auch nicht.
Weil der Gegner war es nicht und ja, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Denn ich glaube, man hätte diese Nürnberger, die schon vom eigenen Team ausgepfiffen, von eigenen Zuschauern ausgepfiffen werden können, eigentlich viel früher diesen Durchstoß versetzen können mit dem 2-0.
Ja. Ich kann es dir leider auch nicht beantworten, Andreas. Ich merke,
hätten wir ein 1-1 gehabt, dann wären wir beide hier tierisch sauer gewesen und enttäuscht und hätten gesagt, ja, das ist unprofessionell, so steigst du nicht auf.
Ja.
Das hätte ja immer noch ins Auge gehen können.
Das hätte ins Auge gehen können. Vom Ergebnis her hat es jetzt gepasst. Es ist unprofessionell und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu den Mannschaften, die gut in der zweiten Liga spielen und die dann irgendwann halt sehr gut spielen und in der Tabelle auch weiter vorne stehen, dass du in solchen Situationen eben dein Ding durchziehst. Also einfach dranbleibst. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was der Trainer gesagt hat in der Halbzeit. Vielleicht hat er gesagt, komm, Nürnberger sind grundsätzlich, mein Gefühl, ne, für ein Tor sind die immer gut. Lasst uns mal ein bisschen runterfahren, lasst es uns ein bisschen kontrollierter machen. Wir sind gut im Angriff, wir haben gut gespielt in der ersten Halbzeit, haben uns Chancen rausgespielt. Im Zweifel sind wir immer noch in der Lage, ein zweites Tor zu machen, ohne dass wir jetzt mit der Intensität weiterspielen wie in der ersten Halbzeit. Vielleicht war das auch die Ansprache, ich weiß es natürlich nicht. Ich glaube aber nicht, dass der Trainer, selbst wenn er die Ansprache gehalten hätte, mit dem Ergebnis zufrieden gewesen wäre, weil so wirklich, das war echt nicht gut zwischendurch, wie der Nürnberg stark gemacht wurde. Allerdings zum Glück auf einem Niveau, dass sie uns nicht gefährlich werden konnten.
Eine der letzten Fragen, die ich mir hier notiert hatte, verdientes Ergebnis, in diesem Falle also verdienter Sieg. Du hast ja schon auf die Statistik hingewiesen.
Genau, ich muss zur Seite gucken. Die Expected Goals Wertung am Ende war 0,76 zu 1,94.
So. Hätte ich nicht gedacht, dass es so eindeutig ist.
Ja. Das heißt, zumindest nach dem Wert, aber ganz ehrlich, auch nach der Beobachtung des Spiels, am Ende ein verdienter Sieg für Hertha. weil sie am Anfang, als Nürnberg quasi auf Augenhöhe war, in der ersten Halbzeit cool geblieben sind. Sie haben in dem Sinne jetzt keine Fehler gemacht. Sie hatten ein bisschen Glück, dass es nicht in der ersten Minute gleich 0-1 steht. Aber ansonsten gut gespielt. Und in der zweiten Halbzeit sind beide Mannschaften abgefallen. Positiv formuliert. Hertha hat aber immer noch genug Niveau gehalten, um noch schwächere Nürnberger nicht ins Spiel kommen zu lassen am Ende. Also nicht nachhaltig ins Spiel kommen zu lassen. Vielleicht sollte man es mal so formulieren und damit ist das Ergebnis auf jeden Fall auch verdient. Auch in der Höhe finde ich es völlig in Ordnung.
Guck gerade bei den Spielerstatistiken, ob ich da nochmal irgendwie eine Kleinigkeit rauskitzeln kann, aber da ist jetzt nicht so viel, was ich bemerkenswert finde. Also die größte Laufleistung hat Cuisance mit 11,88 Kilometer. Mhm. Ist zwar kein Darida, aber immerhin, das ist die größte Laufleistung aller Spieler in dem Spiel. Ja. Dann Demme und dann Scherhardt vor Hertha, wenn ich jetzt nur die Hertha-Spieler nehme.
Ja.
Und ich kann nochmal gucken, Zweikämpfe wird mich nochmal interessieren. Oh, oh. Bester Wert aller Spieler, Nürnberger inbegriffen, Toni Leistner.
Ich habe es verstanden, Andreas. Ja. Und lieber Toni Leistner, Toni, wenn du zuhörst, ich entschuldige mich nochmals dafür, dass ich das so ein unsicheres Gefühl bei dir hatte. Du bist, der Toni ist so wie, ganz ehrlich, ne? Vorhin hast du gesagt, da muss ich was ins Straßenschwein tun, ne? Er ist, glaube ich, unheimlich wichtig für die Kabine, weil er ein Führungsspieler ist. Und möglicherweise ist er tatsächlich viel stabiler und besser, als ich ihn jetzt vielleicht zuletzt wahrgenommen habe, aus dem Augenwinkel.
Also heute war es auf jeden Fall.
Nehme ich da zurück. Und ich freue mich, wie gesagt, rein als Typ ist er sowieso echt eine Bereicherung für den Verein. Darf ich einen Namen noch einmal aufgreifen?
Auch zwei.
Auch einen, den wir in den Erstliga-Jahren sehr skeptisch gesehen haben, diskutiert haben, Kenny. Du hast es gerade nochmal gesagt, heute kaum gesehen, also kaum aufgefallen, aber ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und offensichtlich wirklich auch für die, sagen wir mal, dezimierte Abwehr derjenige, der auch im Zweifel, glaube ich, Ansagen mal gemacht hat, Kommandos gegeben hat, wobei auch Toni Leistner da sehr aktiv war, das hat man gesehen, er hat sehr viel gestikuliert. Und hat geguckt, dass die Jungs da in Linie bleiben. Aber man muss Kenny bescheinigen, auch wieder ein gut, auch wenn er jetzt heute nicht so spektakulär irgendwie aufgefallen ist, ein richtig gutes Spiel gemacht zu haben.
Sag mal, nach dem einen Tor hatte, ich glaube, Marton Dardai so mit dem Fjell diskutiert. Kam eigentlich raus, warum? Während des Spiels oder danach? Oder habe ich es verpasst?
Also ich hab die Auflösung auch nicht mitbekommen. Wahrscheinlich, wir haben jetzt die Interviews nicht geguckt am Spielfeldrand. Wahrscheinlich ein guter Reporter hätte den Fjell darauf angesprochen, was da eigentlich los war. Warum? Weil die waren da am Moppern und rumschimpfen. Es sah irgendwie eher aus wie, da hatte der Reporter mal recht, der sagte, es sah eher aus wie ein Tor für Nürnberg ist gefallen und nicht für Hertha. Habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht lösen sie es noch auf, vielleicht fragt doch einer in der PK nochmal.
Ja, was kann gewesen sein, wenn er Dardai angesprochen hat, dann wird er wahrscheinlich irgendeine Situation gehabt haben, in der Abwehr, die ihm nicht gepasst hat.
Vielleicht davor noch, vielleicht hat es gar nichts damit zu tun gehabt.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wegen des Tors aufgeregt haben, sondern wegen irgendwas in der Abwehr vorher.
Ja, weißt du, Andreas, wenn man schon so weit vorne ist und so souverän wie Hertha auftritt auf Weltklasse-Niveau, dann ist man auch in der Lage, sich bei Toren noch kritisch damit auseinanderzusetzen. So, jetzt war jetzt total der Sarkasmus-Modus.
Ja, siehst du, wenn du feinperliges Wasser trinkst, dann, ich finde, ich überlege echt die Folge, ob das heute ein feinperliger Sieg war.
Das passt, ich bin dafür.
Ich mag das. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwo sonst im Leben irgendwie das Wort feinperlig benutze.
Das ist schon ein Begriff, den, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch im Duden steht, weil das ist wirklich selten.
Ich lese den feinperlig. Ich glaube, das hat nicht mal ein Perlenhändler. Und bei Kohlensäure habe ich das auch noch nicht gehört. Ja. Aber okay.
Vielleicht sollten wir noch kurz auflösen, wie es dazu kam. Ich habe heute gesagt.
Hatten wir das noch nicht?
Hatten wir noch nicht. Ich habe im Vorgespräch, hatte an diesem Wochenende, ich trinke mal kein Bier. Ich habe dann ein stilles Wasser bei Andreas bestellt. Und stilles Wasser hat ja auch so dieses Und dann sprachst du von diesem feinperlig und warst schon völlig begeistert davon. Und wir haben mal festgestellt, das passt insofern auch ganz gut, vielleicht zu der Situation von Hertha gerade. Es ist nicht totes Wasser, ja. Aber es ist jetzt gerade auch dieses Spiel heute eben nicht diese überschäumende, sprudelige Begeisterung, die man hat, wie zum Beispiel bei dem Spiel in Kaiserslautern, was gut ausgegangen ist. Ich habe immer noch bei solchen Spielen letztes Jahr das 6-4 in Magdeburg im Kopf, was ja auch übersprudelnd war, wenn auch mit einem eher negativen Ergebnis für uns. Nee, es war nicht lau, aber so richtig prickelnd war es auch nicht. Deshalb passt es sehr gut.
Komm, es ist richtig prickelnd, es ist schön. Überschäumend. Kommt von der Kohlensäure nicht mehr weg. Ja, apropos nicht prickelnd. Elversberg ist der nächste Gegner. Super.
Ich glaube, der dortige Fan-Podcast hat dich gerade auf die Blacklist gesetzt. Falls es einen gibt.
Das ist kein fehlender Respekt. Das hat nur einfach damit zu tun, dass sie natürlich wenig Fans mitbringen und natürlich auch nicht einen Namen, der jetzt im Fußball, wo man mit der Zunge schnallt. Also das ist halt so. Aber ich glaube, das wissen die in Elversberg ja selbst. Ja,
Also es wird wahrscheinlich, vor solchen Spielen habe ich immer echt Bammel als Hertha-Fan, weil es sind so diese Spiele, die musst du gewinnen. Es sind eher, sagen wir mal, die Gegner als graue Mäuse so, wo man sich oft schwer tut, weil so gerade dieses offene Spiel, was Nürnberg heute auch angeboten hat, das gibt's dann oft nicht. Ja, und dann wird's zäh. Ja, und dann das ist dann, ich habe schon zu dir vorhin gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Spiel im Nieselregen. Ja, vielleicht wird's auch viel besser, hoffe ich jedenfalls drauf, weil Hertha jetzt ja echt die Chance hat, gegen machbare Gegner in den nächsten Spielen so eine Serie hinzulegen, theoretisch zumindestens. Und nicht wie im in den Vorjahren oft für schwächelnde Gegner, ein Aufbaugegner zu sein, sondern jetzt einfach mal die Chance zu nutzen. Und dann sind wir auch wieder bei den Ambitionen. Dann bleibt man nämlich wirklich oben dran und hat die Möglichkeit, zumindest das Aufstiegsrennen mal im Blick zu behalten. Dazu muss man aber jetzt genau diese Spiele gewinnen, die jetzt kommen. Ich glaube, Schalke war noch dabei, auch eins der nächsten Spiele. Und also alles Gegner, die eher in der Tabelle unter uns stehen.
Ich denke auch. Also ein leichter Gegner wird es nicht, wenn die Spieler so ähnlich reden wie wir unter dem Motto kein großer Name und die unterschätzen, dann verlierst du halt so ein Spiel ganz schnell. Man hat jetzt gegen Kaiserslautern und gegen Nürnberg gesehen, dass man gegen einen Gegner dieser Güte, die Elversberger, die haben 6 Punkte gehabt nach 5 Spieltagen, also nur 1 Punkt weniger als Hertha. Zu Hause kannst du gegen die gewinnen.
Ja.
Dann musst du halt gucken, dass du auch die richtige Tagesform und die richtige Einstellung hast und dann kannst du da auch mit einem Heimsieg weggehen.
Ja.
Und wenn eins von beiden fehlt, kriegst du halt die 3 Punkte nicht.
Ja.
Ja, mehr brauchen wir dazu wahrscheinlich
gar
dazu
nicht sagen. Genau.
Dann sind wir durch, denke ich.
Sind wir durch.
Grüß zu Hause und dir ein schönes Wochenende.
Dir auch, Andreas.
Alles Gute.
Ahoi.
Ahoi.
Exil Hertha Podcast.